1968 machte das Musical Hair weltweit publik, was Astrologen vor langem ausgerechnet haben. Dass mit der Jahrtausendwende das dunkle und gewalttätige Zeitalter der Fische zu Ende gehe und wir eine Ära des Lichtes und der Liebe betreten, die im Zeichen des Wassermanns stehe. In diesem Zeitalter würde sich all das erfüllen, wovon die Menschheit in den vorangegangenen Jahrtausenden nur geträumt und was kühne Visionäre aller Zeiten prophezeit haben. Eine Zeit des Friedens und der Eintracht unter den Menschen und mit der Natur. Und durch die Herausbildung eines höheren Bewusstseins würden wir unsere irdische Existenz in einer allumfassenden kosmischen Einheit erfahren. Bevor aber die Morgenröte des verheißenen Zeitalters anbrechen kann, muss die Sonne der alten Zeit untergehen, deren Ende uns bevorsteht. Unwiderruflich ist, dieser Lehre zufolge, unsere gegenwärtige Welt zum katastrophalen Untergang verurteilt, dessen düster vorausweisende Schatten und schicksalhafte Zeichen wir den täglichen Nachrichten entnehmen können.
Ein Fluss sollte reines Wasser mit sich führen. Wenn sich jedoch ein Fluss rot färbt, wie der Nil in der Endzeit Ägyptens oder der Rhein 1986 bei Basel, so ist das ein schlechtes Zeichen, das vom Untergang kündet.
Sultan Sabo schrieb diese warnenden Worte für die Zeitschrift Essentia in seiner Interpretation der 20. Karte des Tarot, dem Äon 2000. Die Kriege und Katastrophen der Gegenwart, der Terror und die Gewalt, die unsere Zeit beherrschen, das Elend der Welt und die Orientierungslosigkeit der Menschen, das alles sind ihm unabweisbare Zeichen für die dunkle Zeit des Übergangs von einem Zeitalter zum nächsten. Aber der unvermeidliche Untergang der alten Welt ist nicht einfach ein Schicksal, dem wir hoffnungslos ausgeliefert sind, denn der Eingeweihte weist dem Einsichtigen auch tröstenden Rat. Noch einmal Sultan Sabo.
An der magischen Jahreszahl 2000 haftet unweigerlich der Geruch des jüngsten Gerichtes. Wer aber wird überleben? Nur die Gerechten. Diejenigen, die es heute schon lernen, wie man morgen leben wird. Die heute schon wissen, dass die alte Welt bereits tot ist und die bereit sind, für eine neue Welt wiedergeboren zu werden. Diejenigen also, die bereit sind, hier und jetzt ein radikal neues Leben zu beginnen.
Die sanfte Verschwörung, persönliche und gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns, lautet der Titel des Bestsellers, in dem Marilyn Ferguson 1980 das unsichtbare Netzwerk von Menschen beschrieb, die mit dem neuen Leben bereits begonnen haben. Die sanfte Verschwörung bedarf keiner mittelgewaltsamer Überzeugung, denn sie weiß die unabwendbare Macht des Schicksals auf ihrer Seite. Sie muss das alte System nicht selbst beseitigen und begrüßt heute schon freudig die kommende Zeit, auf die sie sich vorbereitet, und lädt jedermann ein, sich ihr anzuschließen. Und sie braucht keine Anführer, denn ihr Führer ist das Schicksal selbst. Die großartige Verschwörung, die Marilyn Ferguson aufdeckt und an der bereits unzählige Menschen mitarbeiten, von der unscheinbaren Hausfrau und dem unbekannten Taxifahrer bis zu berühmten Wissenschaftlern und einflussreichen Politikern und Beamten, wird von ihr so charakterisiert.
Weitreichender als Reformen, tiefgreifender als eine Revolution, hat diese beginnende Verschwörung im Hinblick auf eine neue Epoche der Menschheit die schnellste kulturelle Neuorientierung der Geschichte ausgelöst. Bei dem großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein neues politisches noch um ein neues religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist. Eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnis der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst.
Wer kann dazu schon Nein sagen? Um die Jahrhundertwende hat Alice Bailey für die heraufkommende Zeit den Ausdruck New Age geprägt, der zum Signum dieser Bewegung und zum Gütezeichen ihrer Vermarktung wurde. Längst nämlich ist aus der unsichtbaren Verschwörung eine lautstarke Bewegung geworden, die eigene Verlage unterhält sowie eine Vielzahl von Einrichtungen. Sie hat Eingang gefunden in Rundfunk und Fernsehen. In Zeitschriften wie Brigitte oder Freundin wird über sie ausführlich berichtet. Und die großen Verlage wie Ullstein, Knauer, Rowohlt, Goldmann und Herder haben einträgliche Buchreihen eingerichtet. Das Angebot ist verführerisch. Der Geist des neuen Zeitalters weiß nicht nur Antworten auf alle unlösbaren Probleme und Krisen unserer Zeit, die als apokalyptische Drohung unsere Gegenwart verfinstern und zerstören, er ist die Lösung und ein neuer Halt, der unsere zerrissene Existenz aus allem Unheil erlöst und zum erleuchteten Menschen eines heilen Morgen in kosmischer Ganzheit führt. Das rhetorische Vorbild der New Age-Literatur sind die Verheißung beschwörenden Gesten der Werbung, die ja bei bestimmten Waschmitteln oder Zahnersatz zum Beispiel nicht unbedingt eines ernsten Tones entbehren muss. Von der Reklame unterscheidet die Werbung sich darin, dass sie nicht einfach Produkte anpreist, sondern das unabweisbare Bedürfnis nach ihnen erst hervorruft und stimuliert. Auf diese Weise geht auch die New Age-Literatur vor. Um die Nachfrage zu steigern für das, was sie zu bieten hat, werden die Probleme der Gegenwart apokalyptisch überzeichnet zur schicksalhaften Ausweglosigkeit. In der so erzeugten Finsternis erscheint dann noch die trübste Funzel als strahlendes Licht. Die New Age-Bewegung ist vor allem dies, ein mediengesteuertes Geschäft mit der Angst und der Verzweiflung, die sie nicht unbedingt hervorruft, aber fleißig nährt. Den Hintergrund dafür liefert die abendliche Tagesschau mit den neuesten Katastrophenmeldungen und dem allzu durchsichtigen Zweckoptimismus unglaubwürdig gewordener Politiker, die des Unheils nicht mehr Herr werden, das sie anrichten. Der neueste Verkaufsschlager sind Tonkassetten mit einem kleinen Begleitbuch, die autosuggestive Übungen anbieten. Diese sollen es uns erleichtern, die Anforderungen zu bestehen, die das Leben uns zumutet. Jedes Kaufhaus hält inzwischen ein reichhaltiges Angebot bereit, in dem jeder finden kann, was er braucht. Da das Ende unserer Zeit sowieso gekommen ist, muss man um eine Veränderung ihrer Zustände sich auch nicht mehr mühen. In dem Eindringen des New Age-Gedankens ins Sortiment der Kaufhäuser würde Frau Ferguson zu Recht ein weiteres Indiz für die unaufhaltsame Verbreitung der sanften Verschwörung sehen. Ein Beispiel aus der Reihe Motivationskassetten des MVG-Verlags, frei von Sorgen, Gesundheitstraining für Ihr Unterbewusstsein von Professor Kurt Tepperwein.
Ich spüre, wie sich ein wunderbares Wohlgefühl in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich bin mir bewusst, dass jetzt etwas Wichtiges geschieht für mich und mein Leben. Ich bin jetzt offen und bereit, nehme die Chance wahr, die mir geboten wird, und steigere den Erfolg durch meinen persönlichen Einsatz. Mit jedem Atemzug fließt ein wunderbares Gefühl der Ruhe und Gelassenheit in meinen Körper.
Die Zahl der New Age-Anhänger in der Bundesrepublik wird auf 500.000 geschätzt. Die Tendenz ist steigend. Das neueste Adressbuch der Bewegung verzeichnet 2000 Anschriften von Gruppen, Medien, Instituten, Einzelpersonen und Verbänden, die ihre Dienste dem Geist der neuen Zeit gewidmet haben. Neben Projekten wie dem Freiburger Öko-Institut und Arbeitsgemeinschaften für sanfte Energie oder biologisches Bauen, Zusammenschlüssen von Heilpädagogen und Atemtherapeuten, die etwa 10% der Adressen ausmachen und auch vorher schon in alternativen Verzeichnissen aufgeführt waren, findet sich darin das ganze Spektrum esoterischer, mystischer, magischer und okkultistischer Praktiken aller Kulturen und Epochen der ganzen Menschheit. Routengänger, esoterische und Computerastrologen, Hellseher und Kartenleger, Führer in vergangenes Leben und Geistheiler, Reinkarnationstherapeuten und Erforscher außerirdischen Lebens und übersinnlicher Wahrnehmung. Reiki-Kurse werden uns angeboten, die es den Teilnehmern nach 2 Wochenenden erlauben, ihre Energie für sich und andere unabhängig von Raum und Zeit anzuwenden, zur persönlichen Transformation und als Beitrag zum Frieden. Und ein vielseitiger Tausendsasser der Bewegung bietet seine Gastfreundschaft an und hebt seine Künste als Liebhaber hervor. Diese marktgerecht schnellliebige Melange ist die Wahrheit des neuen Spiritualismus, wie die Hybris einer entfesselten Technik die Wahrheit der kalkulierenden Rationalität ist. Wie immer man zu den einzelnen Elementen des Gebräus stehen mag, aus dem es kondensiert ist, was in den bemühten Traditionen Jahre der Unterweisung brauchte, erlernt man heute an wenigen Wochenenden, um es dann in meist noch kürzerer Zeit an andere weiterzugeben. Schon der fehlende Ernst bei der Sache zeigt, dass das Geschäft des New Age vor allem das schnelle Geschäft ist, wobei es vielen mehr um den sozialen als den finanziellen Profit geht. So genau wollen die meisten Anhänger der neuen Zeit es dann doch nicht nehmen mit dem drohenden Untergang der alten Zeit, in der sie, so scheint es, noch gut leben können. Avanciertere Autoren wie Elmar Gruber warnen vor dieser Entwicklung, doch so einfach werden die Geister nicht zu beschwichtigen sein, nachdem sie einmal auf den Plan gerufen wurden. Frithjof Capra, der zur deutschen Übersetzung von Fergusons Buch 1982 ein emphatisches Vorwort schrieb, verkündet deshalb seit neuestem, in den Vereinigten Staaten wäre die New Age-Bewegung längst tot. Sie hätte sich politisiert, ohne uns freilich zu verraten, was daraus geworden ist. Wie auch immer, hierzulande ist von einem Niedergang der Bewegung nichts zu merken. Im Gegenteil, sie hat Wirkungen weit über den Kreis ihrer Anhänger hinaus. Noch die heile Lebenswelt einer kommunikativen Gemeinschaft, mit der der Philosoph Jürgen Habermas der Postmoderne auf den Leib rücken will, hat untergründige Beziehungen zu den Hauptformeln, die die New Age-Bewegung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Eine kritische Betrachtung dieser Bewegung muss eine Diagnose des Zeitgeistes und eine Analyse dessen sein, was ihn bewegt. Die Wiederkehr der alten Geister geschieht mit den höheren Weihen modernster Naturwissenschaft, der Physik vor allem, die ja einst angetreten war, die Geister von dieser Welt zu verbannen. Jedes Denken, das sich wissenschaftlichen Normen nicht beugen wollte, wurde als mystische Spekulation abgetan, in der einige namhafte Wissenschaftler heute ihr Heil suchen. Neben den Biologen Rupert Sheldrake und Francisco Varela, den Chemikern Claude Charron und Ilya Prigozhin sind vor allem die Physiker David Bohm und Frithjof Capra die theoretischen Ahnherren des neuen Spiritualismus. Einer größeren Öffentlichkeit ist vor allem Capra bekannt geworden durch seine Bücher »Das Tao der Physik« und »Wendezeit – Bausteine für ein neues Weltbild«. Bei seinen öffentlichen Auftritten kommen, wie dieses Frühjahr in Stuttgart, gut 2000 Menschen zusammen. Die Presse ist dabei und das Fernsehen zeichnet auf. Frithjof Capras Superstar. Doch ein Guru will er nicht sein und schon gar nicht ein Apostel des New Age. Aber so ganz wider seinen Willen kann er es nicht geworden sein, denn zu Marilyn Fergusons Buch hat er immerhin das Vorwort geschrieben. Und sein neuestes Werk heißt nicht umsonst Wegbereiter der Wendezeit von der harten Wissenschaft und den sanften Verschwörern. Capra hat nicht nur die Schlagworte geliefert, unter denen die New Age-Bewegung sich versammelt hat, Ganzheitlichkeit und Spiritualität. Er gibt uns auch eine ähnliche Beschreibung der ausweglosen Lage der Menschheit. Und seine Rezeptur ist nicht anders als die seiner New Age-Anhänger. Auch Capra zufolge befinden wir uns an einer Wende der Gezeiten, von der das erste Kapitel seines Buches Wendezeit handelt. Um das zu zeigen, bemüht er allerdings nicht apokalyptische Propheten des vorwissenschaftlichen Zeitalters, sondern die Historiker Sorokin und Toynbee, für die der Aufstieg und der Untergang von Kulturen natürliche Prozesse sind, die von selbst geschehen. Deshalb müssen wir in den Lauf der Dinge auch nicht mehr eingreifen, sondern sollen Wu Wei praktizieren.
Der Ausdruck Wu Wei wird in der taoistischen Philosophie oft benutzt und bedeutet wörtlich nicht handeln. Im Westen wird dieser Ausdruck gewöhnlich als Passivität gedeutet. Das ist jedoch völlig falsch. Was die Chinesen mit Wu Wei meinen, ist nicht, sich jeder Aktivität zu enthalten, sondern sich gewisser Formen von Aktivität zu enthalten, nämlich einer Aktivität, die nicht mit dem fortlaufenden kosmischen Prozess harmonisiert.
Weil im ganzheitlichen Weltbild der Mensch und die Natur zu einer kosmischen Einheit verschmelzen, verlaufen die gesellschaftlichen Prozesse wie Naturprozesse. und was es heißt, in den Lauf der Natur einzugreifen, führt deren gegenwärtiger Zustand uns drastisch vor Augen. Der bedrohliche Zustand der Welt rührt daher, dass man aufgehört hat, in Übereinstimmung mit den kosmischen Gesetzen zu leben, die die Mystiker aller Zeiten erkannt haben. Und haben sie uns nicht stets vor den Folgen solchen Frevels gewarnt, vor denen wir heute unabweislich stehen?
Es ist also eine natürliche Bewegung, die sich von selbst ergibt. Darum ist die Umgestaltung des Alten auch ganz leicht. Altes wird abgeschafft, Neues wird eingeführt, beides entspricht der Zeit und bringt daher keinen Schaden.
In dieser Formel aus dem I Ching, dem chinesischen Buch der Wandlungen, sieht Capra die Natürlichkeit kultureller Wandlungen treffend zum Ausdruck gebracht. Ihm zufolge richten wir nur dadurch Schaden an, dass wir hartnäckig am Alten festhalten, anstatt das Neue anzunehmen und zu fördern. Der Rüstungswettlauf und die Zerstörung der Umwelt, die Massenarbeitslosigkeit und die Zunahme von Krankheiten, Krieg, Gewalt und Verbrechen, der Hunger in der Dritten Welt, der Ausbau von Atomkraftwerken und die Unterdrückung der Frauen. Dies alles ist für Capra Zeichen ein und derselben Krise, einer Krise der Wahrnehmung. In einer ganzheitlichen Weltsicht würden wir den Zusammenhang der Probleme erkennen und sie auch ohne weiteres lösen können. Unsere Politiker stünden nur deshalb in hilfloser Ohnmacht vor den Problemen, weil ihnen der ganzheitliche Einblick in den Zusammenhang fehle. Was wir brauchten, wäre ein Systembild des Lebens. Dann würden wir nicht länger hilflos an Symptomen herumdoktern, sondern die wahren Ursachen unserer Probleme erkennen. Die einseitige Bevorzugung von männlichen Yang-Werten in der westlichen Zivilisation, wie fordernd, aggressiv, rational, analytisch und wettbewerbsorientiert, gehe auf Kosten der guten weiblichen Yin-Werte, wie bewahrend, empfänglich, intuitiv, nach Synthese strebend und kooperativ. Das chinesische Yin-Yang-Schema ist für Capra das Raster, in das sich die Welt pressen lässt, wobei sie sich aufteilt in das Gute und Wahre auf der einen und das Böse und Falsche auf der anderen Seite. Doch der Gebrauch, den Capra von diesem Schema macht, läuft diesem selbst zuwider, denn richtig ist nach dem altchinesischen Schema einzig das ausgewogene Verhältnis zwischen beiden Seiten. Das Problem seines ganzheitlichen Weltbildes ist, dass es in ihm, anders als in der chinesischen Tradition, keinen Zwist geben darf. Capras Haupteinwand gegen die Psychoanalyse Freuds zum Beispiel besteht darin, dass die psychoanalytische These von zwei gegeneinander arbeitenden Prinzipien im psychischen Geschehen zu psychischen Störungen führen müsse. Er befürwortet dagegen den monistischen Ansatz C.G. Jungs, der alle psychischen Prozesse auf ein Prinzip zurückführt und der ihm daher mit dem ganzheitlichen Weltbild übereinzustimmen scheint. Über den Charakter dieser Ganzheit jedoch sind die Meinungen geteilt. Auf der Alpacher Konferenz, die unter Beteiligung führender Vertreter des neuen Spiritualismus in den Naturwissenschaften sowie verschiedener Religionen stattfand, wurde darüber heftig gestritten. Allen gemeinsam jedoch ist die Auffassung, dass man sich das Ganze, was immer es sei, nicht länger vorstellen kann als zusammengesetzt aus voneinander unabhängigen Teilen, so wie es noch Descartes und seine dualistische Weltmaschine behaupteten. Über die Art und Weise, in der nun das Ganze mehr sei als die Summe seiner Teile, darüber gehen die Meinungen auseinander. Grob gegliedert gibt es davon drei. Die erste stellt sich unter dem Ganzen keine mechanische Maschine, sondern eine kybernetische vor, etwa einen Computer mit seinem Programm. Dieser interaktionistische Ansatz der Systemtheorie wird von vielen Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen wie der Biologie oder den Wirtschaftswissenschaften mittlerweile anerkannt. Der zweite Ansatz stellt sich unter dem Ganzen keine kybernetische Maschine, sondern eher einen lebendigen, gleichsam beseelten Organismus vor. Dieser Ansatz wird von den Anhängern verschiedener religiöser Richtungen vertreten. Diese meinen, dass das Ganze nicht durch die Interaktion seiner Teile bestimmt ist, sondern durch eine übergeordnete Kraft, die es organisiert und damit die Bewegung seiner Teile lenkt. Die Spiritualisten dagegen glauben, dass jenseits unseres Universums ein ganzheitlicher, raum- und zeitloser Urgrund allen Seins existiert, aus dem das Universum entstanden ist. Teilhard de Chardin, der Hinduismus, Gnostiker, Kabbalisten und andere mystische Schulen teilen diese Ansicht. Und neuerdings viele Physiker. Capra nimmt es mit den Unterschieden nicht so genau. Er vertritt alle drei Auffassungen zugleich und macht es auf diese Weise allen recht. Das ist wohl das Geheimnis seiner breiten Popularität. Er vertritt zugleich die Systemtheorie, stellt sich aber den Kosmos eher als einen Organismus vor und lehnt den ersten Ansatz als letzte Bastion der mechanistischen Weltauffassung ab. Er setzt sich sodann für den Spiritualismus ein, der an ein undenkbares Etwas jenseits von Raum und Zeit glaubt, das die irdischen Prozesse regiere. Capra verdichtet diese Differenzen zu einer spiritualistisch-religiösen und feministischen Tiefenökologie, die sich von einer seichten Ökologie abgrenzt, die bloß auf Kosten-Nutzen-Analyse aus ist.
Die Tiefenökologie bedingt einen wesentlichen Wandel des Bewusstseins. Da sieht man die Welt nicht mehr bestehend aus getrennten Objekten, sondern als fundamental verknüpftes Gewebe. Der tiefste Kern des tiefenökologischen Bewusstseins ist religiöses oder spirituelles Bewusstsein. Das ist das Wesentliche an der religiösen Erfahrung, ein sich eingebunden fühlen in den Kosmos. Daher, wenn Ökologie auf diesem Bewusstsein beruht und motiviert ist durch dieses Bewusstsein, bedeutet dies eine ganz andere Einstellung zur Ökologie als zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Ökologie. Daher wird auch die Politik von einem solchen tiefen ökologischen Bewusstsein ganz anders beeinflusst. Die Verbindung von Spiritualität und Politik besteht über die Ökologie und über eine ökologisch fundierte Ethik. In Wendezeit habe ich ja schon beschrieben, dass das Bild des männlichen Gottes grundsätzlich verschieden ist vom Bild der weiblichen Göttin. Denn das eine ist ein Vaterbild und das andere ein Mutterbild. Das Mutterbild ist das angemessene ökologische. Wenn man ein vermenschlichendes Bild der Gottheit wählt, dann ist das Weibliche das angemessene.
Und an diesem Wesen soll nun die Welt genesen. Ohne es zu merken, steht Capra und mit ihm die moderne Physik vor einem philosophischen Problem, das ungelöst sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des abendländischen Denkens zieht, von seinen Anfängen in der griechischen Antike bis zu unseren Tagen. Die Schwierigkeiten, in die das abendländische Denken sich verwickelt findet und vor denen die moderne Physik steht, sind weder in der Komplexität der Natur begründet, noch in der Rätselhaftigkeit des Geistes, sondern allein in der Struktur der Sprache, in der wir denken müssen. Was die Quantenphysiker seit Beginn dieses Jahrhunderts zur Verzweiflung treibt, ist die Tatsache, dass das, was sich in ihren Experimenten zeigt, zwar mathematisch formalisiert, aber in unserer Sprache nicht formuliert werden kann. Werner Heisenberg, der Capras Lehrer war, hat die beiden abschließenden Kapitel seines 1959 erschienenen Buches »Physik und Philosophie« diesem Problem gewidmet.
Die verbesserte experimentelle Technik unserer Zeit bringt ganz neue Seiten der Natur ins Blickfeld der Naturwissenschaften. Seiten, die mit den Begriffen des täglichen Lebens oder auch nur der früheren Physik nicht beschrieben werden können. Aber in welcher Sprache sollten sie dann beschrieben werden? Auch für den Physiker ist die Möglichkeit einer Beschreibung in der gewöhnlichen Sprache ein Kriterium für den Grad des Verständnisses, das in dem betreffenden Gebiet erreicht worden ist. In welchem Umfange ist eine solche Beschreibung überhaupt möglich? Kann man zum Beispiel über das Atom selbst sprechen? Das ist ebenso sehr ein sprachliches wie ein physikalisches Problem. Wenn man über die atomaren Teilchen selbst sprechen will, so muss man entweder das mathematische Schema allein als Ergänzung zu der gewöhnlichen Sprache benutzen, oder man muss es kombinieren mit einer Sprache, die sich einer abgeänderten Logik oder überhaupt keiner wohldefinierten Logik bedient.
Oder in den Worten Albert Einsteins:
Wir sind uns der logisch unüberbrückbaren Kluft nicht bewusst, welche die Welt der sinnlichen Erfahrung von der Welt der Begriffe und Aussagen trennt.
Physiker wie Einstein und Heisenberg, aber auch Robert Oppenheimer, Max Born und Carl Friedrich von Weizsäcker haben sich immer wieder den Problemen gestellt, die die moderne Physik unserem Denken aufgibt, ohne darüber, wie Capra, in einem mystischen Taumel den analytisch-reflexiven Verstand aufzugeben. Lösen konnten sie diese Problematik, die auch eine der Sprache ist, bisher nicht. Die Struktur der abendländischen Sprachen schreibt uns zur Bildung eines Satzes vor, zumindest ein grammatisches Subjekt und ein Verb zu benutzen. Auf diese Weise ist es unmöglich, uns eine Tätigkeit ohne einen Täter vorzustellen. Wir müssen sagen, es regnet, obwohl es niemand tut. Lange genug hat man an der Vorstellung festgehalten, dass, wenn es regnet, auch jemand da sein muss, der es regnen lässt. Aristoteles zum Beispiel dachte sich hinter der Bewegung der Welt einen unbewegten Beweger, ohne den keine Bewegung denkbar sei. Der christliche Gott der scholastischen Theologie und das kartesische Subjekt der Erkenntnis, das Ich denke, also bin ich, haben darin ihre Wurzel. Was den christlichen Gott von allen anderen Göttern unterscheidet, ist, dass er neben der psychologischen Funktion des Glaubens, die bei den Mystikern hervortritt, eine Denknotwendigkeit war, ein unverzichtbares Element, auf das Descartes und nach ihm die moderne Wissenschaft nicht einfach verzichten konnten. Der Aufbau unserer Sprache nun, die Syntax, bestimmt die Formen unseres Denkens. Sie prägt die Logik und damit das Bild, das wir uns von der Wirklichkeit machen. Die Phänomene aber, mit denen die moderne Physik konfrontiert ist, lassen mit dieser Sprache sich nicht mehr beschreiben. Sie lassen sich nicht unter die Gesetze einer mechanischen Logik fassen und haben das Bild restlos zerstört, das die Physiker sich von der Welt gemacht hatten und das sie für unerschütterlich hielten.
Wenn wir zum Beispiel fragen, ob die Position des Elektrons die gleiche bleibt, müssen wir Nein sagen. Wenn wir fragen, ob die Position des Elektrons sich mit der Zeit verändert, müssen wir Nein sagen. Wenn wir fragen, ob das Elektron in Ruhe verharrt, müssen wir Nein sagen. Fragen wir, ob es in Bewegung ist, müssen wir Nein sagen.
Auf diese Weise hat Robert Oppenheimer ein anderes Dilemma beschrieben, vor dem die Physiker heute stehen, und das Capra und viele seiner Kollegen Zuflucht bei den Mystikern suchen lässt. Denn diese benutzen seit jeher ähnliche Formulierungen, um eine göttliche Realität zu umschreiben, die jenseits unserer Sprache liegt. Weil sie eine Handlung ohne ein Subjekt nicht denken können, glauben Capra und andere, dass die moderne Physik den alten Mystikern recht gibt, dass hinter unserem irdischen Sein eine göttliche Vorsehung walte. Tatsächlich aber stehen die moderne Physik und die alte Mystik nur vor dem gleichen Dilemma, in der Sprache von etwas sprechen zu müssen, das in ihr nicht ausgedrückt werden kann. Daraus zu schließen, dass es in den Laboratorien der Quantenphysik um dasselbe gehe wie in den Klöstern der Mystiker, ist vorschnell. Unsere Sprache hat noch weitere Fallen bereit, in die unser Denken gehen kann und oft gegangen ist. Die Substantivierung zum Beispiel, die aus dem Infinitiv der Copula ist, also Sein, das Sein macht, über das die Philosophen von Parmenides bis zu Heidegger und Sartre ein Leben lang nachgedacht haben, ohne es je ergründet zu haben. Dieser Substantivierung verdankt sich auch das Ganze des Holismus, das heute in gleicher Weise inbrünstig beschworen wird, wie in den frühen 60er Jahren das eigentliche Sein. So auch bei Capra.
Beim Eindringen in die Materie finden wir keine isolierten Grundbausteine, sondern vielmehr ein kompliziertes Gewebe von Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen eines einheitlichen Ganzen. Heisenberg drückt das so aus. So erscheint die Welt als kompliziertes Gewebe von Vorgängen, in dem sehr verschiedenartige Verknüpfungen sich abwechseln, sich überschneiden und zusammenwirken und in dieser Weise schließlich die Struktur des ganzen Gewebes bestimmen.
Unmerklich fast macht Capras Substantivierung aus dem ganzen Gewebe Heisenbergs das Ganze mit großem G, das die New Age-Bewegung und das Holo-Movement auf ihre Fahnen geschrieben haben. Tatsächlich geht es bei diesem feinen Unterschied ums Ganze, denn das ganze Gewebe Heisenbergs ist ein Objekt analytisch-rationaler Untersuchung, während das Ganze von Capra Gegenstand kontemplativ-mystischer Schau ist. Wenn schon bei Capra die offene und unbestimmte Wechselwirkung physikalischer Ereignisse und Erkenntnisse dem Glauben an die Harmonie des Weltganzen zu weichen beginnt, so erst recht bei Ferguson. Bei ihr wird das unendlich gespaltene Spiel von Materie und Antimaterie, durch die Fiktion einer Urmaterie ersetzt, in der ursprünglich und friedlich alles beheimatet sei. Urmutter Erde lautet das Lösungswort, mit dem die Natur heil, der Mensch geheilt und der Kosmos geheiligt werden soll. Darauf schwört der Geist ihres universaltherapeutischen Programms, das alles vernetzt und verschmilzt, von der kleinsten Gehirnzelle bis zur kosmischen Energie. Wie aber wird man Mitglied dieser heilsamen Verschwörung, durch die wir unser sorgenfreies Heil finden sollen? Nach Fergusons Leitsätzen zur persönlichen Transformation ist das nicht schwer. Eigentlich gehört jeder von uns immer schon dazu, denn wir Menschen seien wie ein Hauch des Weltatems, ihm entsprungen und mit ihm also blutsverwandt. Dennoch, obwohl die Verschwörung seit etwa 1977 weltweit immer größer, also wahrer würde, empfiehlt Ferguson, ein Ja zu schwören. Wir sollen bekennen, dass das persönliche Selbst, die ganze Gesellschaft und die ganzheitliche Natur in das verwandelt werden mögen, was sie schon immer seien, nämlich ein gesundes Ganzes. Wie gelangt man dahin? Die Empfehlung ist schlicht. Man wende sich nach innen, halte sich in einem therapeutischen Zirkel auf oder suche gelegentlich ein spirituelles Abenteuer. Kurz danach ist man schon selber die Zukunft. Dies bestätigen alle, die den Fragebogen zur Verschwörung des Wassermanns beantworteten. Aber erst wenn man sich von der alles und in allem versagenden Sprache loslöse, so versichert Ferguson, empfange man ein unbeschreibbares Bild der Verschwörung.
Dieses Etwas bewegt sich mit beinahe schwindelerregender Schnelligkeit. Aber es hat keinen Namen und es entzieht sich jeglicher Beschreibung.
Trotz alledem soll versucht werden, über dieses Bild zu sprechen und das Medium der visionären Botschaft von der ganzheitlich gebärenden Urmutter beim Namen zu nennen. Denn es funktioniert sowohl als therapeutische Einbildung wie als religiöse Ersatzbildung. Im Grunde, so Capra und Ferguson, sind wir alle ganz in Ordnung und bewegen uns im natürlichen Kreisverkehr der globalen Transformation. Diese sei Ursache und Wirkung ihrer selbst. So geschehe die Umwandlung von der verfallenden, nicht ganzheitlichen Kultur des Kulturmenschen hin zur aufsteigenden Kultur des Naturmenschen wie von selbst. In Gestalt zweier wohlgerundeter Sinuskurven überlagert wellenförmig das Neue das Alte. Es entspricht der Zeit und schadet niemandem, so wie es ihm ja das I Ching, das chinesische Buch der Wandlungen, auch vorgesprochen hatte. Und so bruchlos, wie eines schönen Tages Capra selber, schockartig in den Wellen des Meeres, die Wellen kosmischer Energie und in diesen wiederum den Tanz des Gottes Shiva erschaute, so harmonisch verbindet die neue Mystik und Spiritualität von Ferguson Lebendes und Nichtlebendes. Als erstes und letztes Prinzip übersteigt der neue Zeitgeist Tod und Leben. Anderenfalls könnte er keine ewige Wiedergeburt versprechen. Diesem Geist gemäß handeln dann auch unzählige Bücher der neuen Esoterikreihen vom Leben vor und nach dem Leben oder vom Menschen hinter dem Menschen. Nicht aber die Theorien oder Spekulationen über die beschworene Ganzheit von Mensch und Kosmos und auch nicht die mystischen Botschaften von einem höheren Sein, die die New Age-Denker zusammentragen, sind neu, wohl aber das von jedem, jederzeit inszenierbare und kopierbare Gefühl, ein telepathisch erschaubares Bild von Ganzheit unmittelbar vor sich zu sehen. Etwa so wie ein Hologramm, dieses faszinierend schwebende, von Laserstrahlen erzeugte dreidimensionale Gebilde. Für Ferguson wird dieses holographische Bild selber zur verheißungsvollen Metapher einer ganzheitlichen und harmonischen Gehirnforschung. Aber wie hängen Gehirn und Geist zusammen? Die neurologische Forschung kennt die biochemische Fabrik des Gehirns. Man weiß inzwischen, dass seine Fähigkeiten der Übertragung, der Schaltung und Speicherung unzählig, aber endlich sind. Von der Mystik eines unendlichen Jenseits aber, die das Gehirn durchwirke, weiß man nichts. Nach seitenlangen Ausführungen über Experimente an Ratten und Menschen, deren Gehirn zwecks Therapie von Krebs, Lernstörungen oder auch nur Hühneraugenleiden elektrisch oder auch nur suggestiv stimuliert wurde, lesen wir das Eingeständnis, dass das Gehirn sehr, sehr komplex sei. Aber eben deshalb, und hier wird die ausbleibende Erklärung durch den Glauben an eine göttliche Kraft ersetzt, sei das Gehirn als Ganzes mehr als eine linke oder rechte Hemisphäre. Es sei ein Hologramm, das die Welt, ebenfalls ein Hologramm, getreu abbilde. Aber wenn dem so wäre, woher kommt dann die beklagte Trennung von Körper und Geist und die Kluft zwischen böser alter und guter neuer Zeit? Hier hilft allein der holistische Glaube weiter. Dieser ähnelt, unfreiwillig, einer zweischneidigen Freund-Feind-Moral. Die linke Gehirnhälfte symbolisiere die künstliche Macht der Sprache, des kalten Verstandes, der Technokratie, des männlichen Yang. Die rechte hingegen das Gefühl, die herzliche Wärme und das weibliche Yin. Ein unentrinnbares Duell? Nein, nach Ferguson schafft es, die rechte Gehirnseite zu obsiegen, da sie Ganzheiten, will sagen Harmonie und Ordnung, zwischen Logik und Intuition erzeuge. Als Zeugen hierfür werden Buddha, Lao Tse, Hermann Hesse oder wie folgt der Dichter Kazantzakis zitiert.
Die beiden entgegengesetzten Kräfte innerhalb des Gehirns sollen in Einklang gebracht und einander angepasst werden. Von einem transzendenten Gipfel aus kann man die Schlacht des Gehirns beobachten. Wir müssen jede Zelle des Gehirns belagern, weil dort Gott eingesperrt ist, der danach trachtet, eine Pforte in der Festung der Materie zu öffnen, der es immer wieder versucht und drauf loshämmert.
Was in Erfahrungsberichten und Lebensbeichten aus Meditation und Therapie, aber auch in den New Age-Handbüchern Seite für Seite wiederkehrt, lässt sich auf eine karge Formel bringen. Gott gleich Ganzheit gleich Gesundheit. Aber auch wie die Vor- und Mitdenker der neuen Welle wie Teilhard de Chardin, Jan Smuts, C.G. Jung, Rupert Sheldrake, Alan Watts und Gregory Bateson, bleibt die Urquelle jener göttlichen Stille, die alles stillt, ein unsagbares Geheimnis. Freilich ein berätes. Aber zwangsläufig muss solch planetarische Totaltheorie scheitern, da die vielfältigen Unterschiede unter der leeren Formel der Identität nicht zu fassen sind. Wo diese Formel aufgestellt wird, hört sie sich nur komisch an, wie etwa in Batesons rhetorischer Frage in seinem Werk Geist und Natur.
Welches gemeinsame Muster verbindet die Krabbe mit dem Hummer, die Orchidee mit der Primel und alle vier mit mir und mich mit dir?
Oder man fällt in leere Aussagen zurück, wenn, wie beim Tarotkartenlegen oder in Capras Yin- und Yang-Symbolen, das alles vereinigende Ganze in zwei unversöhnliche Teile auseinanderfällt. Doch da die Symbole austauschbar sind, mal dies, mal das bedeuten können oder sogar gegensätzliche Eigenschaften annehmen können, ist nichts gewonnen. Ein Beispiel. Bei Capra stehen die Symbole Wärme und Sonne für männlich und aggressiv, Kühle und Feuchte hingegen für weiblich empfangend. Und doch sagt das nichts, da letztlich beide Geschlechter an beiden Prinzipien teilhätten. Dass das Ganze nach Adornos Aphorismus nur das Unwahre sein kann, zeigt sich auch daran, dass die Ganzheit, nach den Worten des New Age-Vordenkers und Burengenerals Jan Christian Smuts, erst noch ganzheitlich werden muss, es also nicht ist. Extrem wird dieser Widerspruch in der Behauptung, dass es auserwählte Menschen gäbe, die bereits ganzheitlich seien. In diesem Sinn paraphrasiert Ferguson ein Buch zum Thema kosmisches Bewusstsein.
Diese Menschen wandeln auf derselben Erde, aber gleichzeitig wandeln sie auf einer anderen Erde und atmen eine andere Luft, von der wir wenig wissen. Diese neue Rasse ist der Begriff, von uns geboren zu werden, und in naher Zukunft wird sie die Erde in Besitz nehmen.
Wir Nicht-Erwählten können jedoch den vollkommenen Werdegang zur Nicht-Unterscheidung, das will sagen die Rückkehr zu den Wurzeln unserer Mutter Erde, lernen. So lautet die klare Losung im praktischen Teil der Handbücher. Wir kehren zurück, wenn die Menschen ihre Schuld bekennen, den Geist der Urmutter wie ein undankbares und verzogenes Kind verraten zu haben. Wir können diese Rückreise mit Mescalin, LSD, Speed oder anderen Drogen antreten, diesen, wie der New Age-Psychiater Groff auch weiß, im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg von Geheimdiensten erprobten und in Umlauf gebrachten Psychowaffen. Wir können aber auch direkt mit der Heiligen Schrift zum Beispiel zu unserer Urbehausung aufsteigen. Das Ziel ist dasselbe. Es ist die heitere Seligkeit der Existenz im Mutterleib, die Urverbundenheit mit ihr. In der Tat, alle Visionen des New Age und seines Hungers nach Sinn sind keimhaft im klassischen Bild von der Mutter enthalten, welches das Kleinkind von dieser sich macht, wenn es Hunger hat. Von der Dauerhaftigkeit dieser Bilder zeugen ihre kulturellen Ausprägungen, wie das Mutterschaftsgefühl oder der Rückzug in die Familie, aber auch der Hang zu Ganzheitsutopien und der auf die ganze Menschheit ausgedehnte Anspruch auf Erlösung verdankt sich diesem Komplex der Entwöhnung von Mutter und Kind. Die schmerzlich empfundene Trennung und Loslösung soll zurücknehmbar sein, damit das Sehnen ein Ende habe und erfüllt und gesättigt werde, wie im Paradies. Der Komplex kann zu totalitären Visionen führen, wie es vor nicht allzu langer Zeit etwa in unserem Lande das Phantasma eines germanischen Weltreiches zeigte. Gemeint ist die nationalsozialistische Ideologie, die sich einbildete, die Länder jenseits deutscher Grenzen einverleiben zu müssen. Aber ist der Anspruch des neuen Zeitalters nicht viel bescheidener? Gilt er doch zunächst nur für den privaten Raum des persönlichen Selbst? Sich mit sich selbst wiedervereinigen, heißt es, oder sein starkes Zentrum entdecken. Aber diese Selbstbeschränkung führt ja gerade dazu, die Gottebenbildlichkeit des eigenen Ich im Spiegel des Kosmos anzuschauen und dieses erleuchtete Schauen nochmals anzublicken. Das Öffnen der Türen der Wahrnehmung und das Erweitern des gipfelerfahrenden Bewusstseins bedarf göttlicher Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen und Zukunftsschau. Auf jeden Fall ist eine Art Überbewusstsein vonnöten, in den Worten des Visionärs Edward Carpenter.
Wenn du dem Denken Einhalt gebietest, gelangst du an einen Bereich des Bewusstseins unter oder hinter dem Denken. Und zur Verwirklichung einer insgesamt ausgedehnteren Form des Selbst als jenes, das wir gewohnt sind. Es bedeutet ein Dahinschwinden im alltäglichen Sinne. Doch ist damit ein Erwachen und die Feststellung mit einbezogen, dass das Ich, unser eigenstes, innerstes Selbst, das Universum und alle anderen Wesen durchdringt.
Das ist Narzissmus reinsten Wassers. Aber nicht ein neuer, und es gibt ihn nicht erst seit 10 Jahren, wie manche Kritiker meinen. Neu ist nur die Menge und die Geschwindigkeit des Outputs seiner Bilder. Die dank neuer Medien, mit denen nach Ferguson jeder sein eigener Gutenberg sein kann, unendlich kopierbar werden. Standardmodell bleibt jener berühmte Blick ins Wasser, von dessen Mythos schon der alte Ovid in seinen Metamorphosen erzählte. Der klangreichen Nymphe Echo, so lesen wir, geht Narziss in die Falle. Von ihr verführt, mit seiner eigenen Stimme gleichsam autoerotisch übereinstimmen und verschmelzen zu wollen, findet er schließlich den Tod. Und zwar dadurch, dass er in das Bild von sich, welches das Quellwasser spiegelt, unterschiedslos eintaucht. Die vormals erspähten Trugbilder während der Jagd, bei denen Narziss sich fremd und jedem angeblichen Ursprung fern blieb, weichen dem faszinierenden Selbstbild. Das also bin ich, suggeriert das Spiegelbild, in das aufzulösen Narziss sich dann gezwungen sieht. Dieser Ovidsche Mythos wiederholt sich in der psychischen Entwicklung des Kindes, in seiner Liebe zu sich selbst. Wie in der Liebe zur Mutter zeigt sich auch hier das gleiche Phänomen des Wiederfindens einer verloren geglaubten Einheit. Im Anblick seines Spiegelbildes erfährt sich das Ich als etwas Fremdes und doch völlig Gleichartiges. Als betörendes Bild von Vollkommenheit wird es zugleich als ein gegenüberstehendes Vorbild wahrgenommen. Der Mensch sieht im Bild seines Ich einen Doppelgänger, dem sich anzugleichen er stets bestrebt bleibt. Da er früher in der Lage ist, die Einheit einer Gestalt wahrzunehmen, als sie körperlich zu realisieren, wird der Anblick des Spiegelbildes zur Folie des Gefühls von Einheit und Dauer. Dennoch ist gerade dieses Einheitsgefühl permanent gefährdet. Nach dem Verfall familialer Vorbilder scheint es in unserer Zeit mühsamer, stabile Muster der Identifikation für ein ganzes Leben zu entwerfen. Schaut man sich in den therapeutischen Methoden und Zirkeln um, so fällt auf, wie wenig ihre Grundannahmen sich unterscheiden, wie ähnlich ihre Praktiken ablaufen. Seit Beginn dieses Jahrhunderts sind uns etwa 400 bis 500 Therapieformen eingefallen, eine endlose Inflation, die zu Recht den Namen Psychoboom trägt. Mischformen von Gesprächs-, Gestalt-, Gruppen- und Psychodramatherapien mischen sich mit Psychoanalyse und Soziometrie, Bio- und Astroenergetik. Und diese kokettieren wiederum mit Yoga, Zen und neuer Spiritualität. Erlebe man ihre reinigende Wirkung, so gewinne man Empathie oder das wahre Selbst, heißt es. Den unzähligen Körpertherapien zufolge werden der Körper und das Selbst ganz sie selbst und doch ganz anders. Vorgetäuscht wird eine natürliche Person, die frei von gesellschaftlichen Zwängen wäre. Oft wird diese dem Menschen unterstellte Natürlichkeit und Emotionalität erst im akuten Vernehmen der Stimme eines Therapiemeisters herbeigeschaut oder gefühlt. Hier ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie suggestiv die Riten der Einweihung funktionieren.
200 Leute sitzen in einem Hörsaal. Vorne spricht ein Therapeut davon, dass wir die Sprache des Körpers vergessen hätten. Dieser sei vom Kopf und durch das Denken von sich entfremdet worden. Plötzlich hebt der Therapeut die Stimme und fragt: Fasst euren Kopf an. Ist er nicht bleiern und schwer? Schließt die Augen und tastet über euren Leib nach unten. Hört ihr ihn? Die meisten Zuhörer nickten einstimmig und hatten ihr unmittelbares Selbst gefühlt, ohne weitere Vermittlung. Die Stimme des Meisters hatte sie angesprochen. Sein Versprechen hatte sich gewiss auch für ihn bezahlt gemacht.
Nach Ferguson bilden Myriaden von transformierten Gruppen das heilige Ganze einer holistisch geordneten Gesellschaft. Und in der Tat wird mit Ameisenfleiß in therapeutischen Netzwerken, zumal wenn sie Status und Größe von Aktiengesellschaften erreicht haben, das Funktionieren der Gesellschaft schichtweise aufgebaut. Will deren Ordnung funktionieren, muss sie geliebt werden. New Age ist der Multiplikator solcher Liebe. Doch die wohlklingenden Bilder der neuen Heilsgewissheit, die alle miteinander übereinstimmen wollen, verhallen eben darum in unendlicher Monotonie. Zur klingenden Anschauung kommt dies in der New Age Musik. Die suggestiven Klänge spannungsloser Harmonie gelten ihr als Ausdruck und Träger der kosmischen Wahrheit unserer inneren Natur. Die wohlklingende Tiefe des harmonischen Klangs ist gleichsam die kosmische Behausung eines befreiten Selbst. Die Sphärenmusik breitet sich aus und Joachim Ernst Behrendt sieht in ihr die reine Wahrheit verkörpert.
Wer Harmonielehre gelernt hat, weiß, jede Disharmonie strebt danach, sich in eine Harmonie aufzulösen. Wenn nun die harmonischen Gesetze in der Musik Abbilder und Spiegelungen sind der harmonikalen Verhältnisse im Planetensystem, wie im Kosmos und Mikrokosmos, in der Biologie wie in all den anderen Bereichen, von denen wir gesprochen haben, dann muss auch außerhalb der Musik gelten, jede Disharmonie strebt danach, sich in eine Harmonie aufzulösen.
Nur weil jede sich wiederholende Bewegung, wie etwa der Umlauf der Planeten um die Sonne, sich mathematisch als eine Schwingung darstellen lässt, ist sie nicht darum auch schon ein Klang. Und das mathematische Verhältnis der Umlaufzeiten der Planeten ergibt auch kein harmonisches Klanggefüge. Die Harmonielehre ist kein Naturgesetz, wie Behrendt glaubt, sondern eine menschliche Schöpfung, in der unser Bedürfnis zum Ausdruck kommt, Disharmonien harmonisch aufzulösen. Behrendt verwechselt den menschlichen Wunsch nach Harmonie mit der Wirklichkeit der menschlichen Existenz, denn der von ihm beschworene Einklang von Mensch und Natur wird gar nicht durch innere Schau gefunden, sondern von außen befohlen.
Wer zum Erdenton meditiert, verstärkt die Resonanz zwischen sich und der Erde. Wer jemals Yoga gemacht hat, kennt die Aufforderung: Erde dich. Stelle eine Beziehung her zwischen dir und der Erde. Fühle, wie deine Füße durch den Boden, auf dem du stehst, hindurchgehen. Gewinne Kraft daraus.
Mit diesen Worten wird in einem Katalog für Tonkassetten geworben, die Joachim Ernst Behrendt herausgegeben hat und die uns helfen sollen, in der Meditation unser wahres Selbst zu finden. Wer solchen Kommandos Gehör geschenkt hat, um auf diese Weise erst hören zu lernen, wie ihm gesagt wird, dem wird Hören und Sehen vergangen sein. Er merkt gar nicht, dass er von der Erde abhebt, während er in meditativer Hingabe glaubt, mit solchen Tönen sich zu erden. 1969 hat Karl-Heinz Stockhausen, während der internationalen Ferienkurse für neue Musik in Darmstadt, zur Anhörung gebracht, wie es um unseren kosmischen Einklang bestellt ist, wenn wir mit beiden Beinen auf der Erde bleiben.
Die Spielanweisung von Kommunion, dass jeder eine Schwingung im Rhythmus der Glieder eines Mitspielers, dann im Rhythmus der Zellen, Moleküle, Atome, kleinsten Bestandteile, jedes Mal eines anderen Mitspielers spielen soll, führte gegen Ende zur ekstatischsten, zeitweilig mit tödlicher Vernichtung geladenen Stelle, die ich je erlebt habe. Seit diesem Moment hat sich mein Bewusstsein von Kommunion radikal geändert. Diese von hochdifferenzierten, pazifistischen, liebenswürdigen Spielern realisierte Musik enthält die unheimliche Wahrheit, dass eine ausdrücklich postulierte Kommunion, die in den unbewussten Schichten des Körpers stattfinden soll, tierische Wildheit, dämonischen Spuk, härtesten Kampf, aggressive Schärfe bis zum Wahnsinn auslösen kann und dass Krieg, Kampf und Vernichtung sublimierte Formen von Kommunion sind. Als würde in gegenseitiger Vernichtung, ja Auslöschung, der vereinigende Geist frei.
Angesichts dieser Verhältnisse in unserem Seelenleben und des Zustandes, in dem die Welt sich befindet, erweist die harmonische Ganzheit sich als ein frommer Wunsch. Darüber, dass Musik gerade in der Angst vor solchen Abgründen ihre psychologischen und kulturellen Wurzeln hat, ist Peter Michael Hamel, der wohl solideste Theoretiker dieser Musik, sich im Klaren, ohne freilich die Konsequenzen zu bedenken, die daraus sich ergeben, dass die harmonischen Klänge der Musik eben nicht unser wahres Selbst ausdrücken, wie er meint, sondern ein harmonisches Selbst beschwören, das wir nicht sind. Den dissonanten Klängen der Avantgarde, die seiner Meinung nach unsere Lage nur verschlimmern, da sie die negativen Schwingungen vervielfältigen und so den Schrecken mehren, statt ihn zu bannen, diesen Dissonanzen will er eine wohlklingende Musik der Alternative entgegensetzen, als konkrete Vision einer grünen Utopie. Doch als bloß Beschworene bleibt die grüne Utopie eine bloße Vision, der, wie der Musik des New Age, jeglicher Bezug fehlt zu unserer irdischen Wirklichkeit. Doch anders als Behrendt hat der Musiker Hamel ein feines Gespür für das ungelöste Problem, das seiner Musik zugrunde liegt.
Eine neue Klangfarbenmusik sollte aber nicht in die magischen und mythischen Bewusstseinszustände zurückfallen. Diese sollten vielmehr wachbewusst wahrgenommen werden, in ihrer psychosomatischen Wirkungsweise kennengelernt und durch die Vereinigung mit dem eigenen mentalen Bewusstsein eine musikalische Integration herbeiführen.
Nun ist die Psychosomatik des schönen Scheins ebenso wenig Alternative zu dem, was musikalisch unwahr ist an ihm, wie die Untersuchung von Rudolf Barrows Drüsenfunktionen das politische Konzept ersetzen kann, das ihm fehlt. Die von Hamel geforderte Verbindung des magischen Zaubers betörender Klänge mit der analytischen Rationalität des wachen Bewusstseins wäre in der musikalischen Form selbst einzulösen. Durch eine Verschränkung der experimentierenden Klangkunst mit den kompositorischen Gesetzen der abendländischen Musiktradition, wie etwa John Cage und Morton Feldman es versuchen. In dieser Musik wird die Dimension des Klanges weder ignoriert, wie lange in der abendländischen Tradition, noch wird sie zum Träger einer spirituellen Botschaft, wie in vielen Klängen des Ostens. Klang als ein unglaublich profanes Ereignis, wie Morton Feldman bemerkt.
Ich nehme immer gerne ein Stück von Varèse, Intégrale, und zeige, dass das Atmen des Stückes nicht so sehr mit den Klängen an sich zu tun hat, sondern mit der Oboe. Lediglich mit der Art, wie das Instrument spricht. Es ist für meine Doktoranden unvorstellbar, dass Varèse hier einer Oboe zuhört. Es muss da etwas anderes geben. Wenn man ihnen sagt, dass es nur eine Oboe ist, fragen sie sich, wozu bin ich denn hier auf der Uni?
Wie Morten Feldman sich damit begnügt, die Stimme eines Instrumentes zu hören in dem Klang, den es erzeugt, sollten auch wir uns vielleicht damit bescheiden, weltliche Stimmen zu hören, wenn wir auf der Erde verweilen und nicht die kosmischen Stimmen spiritueller Geister. Die kritischen Geister, die wir brauchen, ein Schicksal zu sabotieren, das wir uns selbst bereiten, sind nicht die alten Geister, die die New-Age-Bewegung beschwört. Die einschläfernde Monotonie der schönen Klänge versetzt ihre Hörer in einen tranceähnlichen Dämmerzustand und macht sie glauben, dass die traumhaften Trugbilder, die darin aufsteigen, unsere Wahrheit seien. Dem eitlen Taumel kosmischer Selbstgefälligkeit, den das New Age uns vorspielt, sind Krieg, Elend und Katastrophen bloß Stimulanzien, das eigene Wohlbefinden zu steigern. Die Bilderwelt des esoterischen Narzissmus hat von dieser Welt sich abgewendet. Ohne weiteres ist sie in dem Zustand, in dem sie sich gegenwärtig befindet, ja auch nicht auszuhalten. Anstatt aber, was nötig wäre, die Kräfte zu stärken, es mit ihr aufzunehmen, bauen die spirituellen Psychotechniken wirksame Schutzmechanismen einfach nur ab, ohne, wie etwa die Psychoanalyse, nach deren Sinn zu fragen. Alles kritische Denken gilt dieser Bewegung von vornherein als das Übel, von dem sie uns heilen will. Weil die Welt, in der wir leben, den Anhängern des New Age immer unaushaltsamer wird, suchen sie die schützende Geborgenheit esoterischer Zirkel. Von allen guten Geistern verlassen, bieten diese Rettung in der Beschwörung alter Geister. Der katastrophale Lauf der Dinge wird dadurch erst zu jenem unabwendbaren Schicksal, das sie prophezeien. Wie in der Physik sind die alten Weltbilder verbraucht, die Mythen des Fortschritts oder der Revolution, an denen unser Leben seine Orientierung fand und seinen Halt. Ohne uns aber ein Bild von der Welt zu machen, halten wir es in ihr schwerlich aus. Diese Bilder sind gleichsam unser psychologisches Verdauungsorgan, mit dem wir verarbeiten, was das Leben uns zuführt. Die wohlklingende Bilderwelt des New Age aber verträgt nur irdische Schonkost. Zwist, Streit und Kampf sind ihr unverdaulich. Wohlklingend und rein will er sein, der weltweite Klang der Harmonie. Und zwar überall und immerzu. Aber ewig sich wiederholend und auf Dauer gestellt, bewirkt er nur Leere und Langeweile. Vielleicht ein Merkmal jeder Prophetie von ewiger Versöhnung. Denn alle Offenbarung von einem endgültigen Ende der Welt, ganz gleich ob als Katastrophe oder Paradies, ob im Zeichen der Bombe oder im Zeichen Buddhas, verleugnet das Unvorhersehbare und Zufällige im Experiment der Welt.